Bist du's?
Ich glaube schon, ja. Warum?
Es ist so ungewohnt, dich hier neben mich zu sehen. Ich kenne das gar nicht
ja,
mehr.
Du fehlst mir auch total auf dem Bildschirm. Also es ist irgendwie komisch, da nur eine Tonspur zu haben und gar keine Linda.
Ja, wir sind das einfach nicht mehr gewöhnt, zusammen aufzunehmen. Aber ich finde es schön, dass wir es jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr geschafft haben.
Ja, das stimmt. Diesmal bin ich bei dir zu Gast.
Genau.
Wir sprechen heute in ein gelbes Mikrofon. Das letzte Mal war es ein rotes.
Genau, wir atmen die gute norddeutsche Luft ein. Das klang jetzt komisch.
Nein. Ja, jetzt gerade atmen wir eigentlich nur unsere Aerosole ein.
Oh Gott, ja, nein. Uns geht's natürlich gut. Wir freuen uns, weil Nora hat es in den Norden Deutschlands geschafft, hat eine Deutschlandreise unternommen.
Hm.
Wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, werdet ihr euch freuen, dass sie eine wunderschöne Fahrt mit der Bahn hat. Glaube ich zumindest.
Ja, ja, also.
Nichts Schlechtes jetzt über die Bahn.
Ja, ich will ja nichts Schlechtes über die Bahn sagen. Das war ja auch hauptsächlich bewegt. Also so, ich weiß nicht, ob die
bewegt?
Zur bewegt. Ist das? Das ist so eine Regionalbahn. Ich weiß nicht, ob das zur Deutschen Bahn kostet. Ich bin schon wieder durch. Naja.
Du kannst nichts sehr, sehr Schlechtes drüber sagen.
Nee, ich sag nichts.
Okay,
aber gut. Alles, was dazu gesagt werden könnte, das wissen unsere HörerInnen ja auch.
Genau, weil sie unsere wunderschöne Folge das letzte Mal schon gehört haben.
Oder weil sie selber schon mal mit der Bahn
gefahren sind. Genau, das ist wahrscheinlich eine universelle Erfahrung. Aber wir wollen ja jetzt heute nicht über die Deutschlandreise reden.
Und auch nicht über die Deutsche Bahn.
Auch nicht über die Deutsche Bahn. Wir sind schließlich ein Kulturpodcast. Und bevor wir mit unserem Thema für heute beginnen, haben wir noch ein kleines Vorabthema, weil das passt nämlich auch zu der Frage, die ich dir natürlich jetzt gerne stellen möchte. Wie geht es dir?
Natürlich, weil ich mich mit dir in einem Raum aufhalten muss, total schlecht.
Und schon haben wir abgeschaltet.
Das haben wir ja das letzte Mal auch schon geklärt, dass wir uns eigentlich gar nicht mögen. Nein, das ist so wunderschön, mir geht es gut, ich bin ganz entspannt, aber ich habe schon Angst davor, wenn der Urlaub dann zu Ende ist, dass dann sofort die Entspannung weg ist. Das ist natürlich sehr traurig, aber jetzt für den Moment genieße ich es noch, den letzten Abend mit dir hier zu verbringen. Und ja. Dann sind wir da vorbei.
Der Abschiedsschmerz wird groß sein, aber ja. Vor allem, weil wir einfach auch so ein schönes Wochenende zusammen hatten. Wir nehmen heute an einem Montag auf.
Ja.
Und haben bis jetzt schon sehr, sehr viel erlebt, muss ich sagen. Es ist eine große Kiel-Entdeckungstour wieder gewesen.
Ja, aber erstmal, wie geht's dir denn?
Ja, was kann ich denn jetzt sagen?
Du freust dich schon, mich loszuwerden. Du fandest das Wochenende ganz furchtbar.
Nein, ich freue mich natürlich auch immer über meine Me-Time. Das kannst du ja auch immer sehr gut nachvollziehen. Aber es war auch sehr, sehr schön, so ein volles Wochenende mal zu haben. Und das Wetter war auch richtig schön. Deswegen, ja, davon werde ich noch länger zehren, denke ich.
Mhm. Ja, wir haben ein wunderschönes Wochenende gehabt. Das
habe ich hier auf diesen Zettel geschrieben, damit wir es nochmal vorlesen können.
Genau. Das ist, du hast da zwei sehr schöne Alliterationen untereinander aufgeschrieben und ich mag ja Alliterationen sehr gerne. Kieler Kulturtipps, wunderschönes Wochenende, das sind die Schlagwörter.
Genau. Wir haben nämlich uns natürlich überlegt, was wollen wir denn Schönes machen, wenn Nora hier im Norden ist. Und wir hatten dann so eine kleine Bucketlist, die wir hier abgearbeitet haben, Stück für Stück. Aber natürlich ganz entspannt.
Ja, was bei uns immer wichtig ist, ist ja Kultur. Hm. Deswegen die Kieler Kulturtipps, ne? Und das waren bei uns zwei Ausstellungen. Ich glaube, wir haben schon mal über die Kieler Stadtgalerie geschwärmt und auch diesmal waren wir wieder dort. Und ich glaube, ich war weniger begeistert als du, aber es war auf jeden Fall nicht schlecht. Die Ausstellung, die da gerade gezeigt wird, heißt Landscape and Urban Living. Noch bis Ende November ist die am Start und es ist einfach nur Videokunst und mein Problem mit Videokunst ist einfach oft, dass ich mich nicht drauf einlassen kann, dass ich es auch oft nicht verstehe oder nicht als Kunst wahrnehmen kann, gerade wenn es irgendwie dokumentarisch angehaucht ist. Aber es waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die mir auch wahrscheinlich noch über dieses Wochenende hinaus im Gedächtnis bleiben. Dir hat es, glaube ich, ganz gut gefallen. Warum?
Ja, ich fand es richtig gut, weil es wirklich meine komplette Ausstellung war über Videokunst. Und wie du auch, bin ich da gar nicht so, stecke ich da nicht so drin und gehe da auch immer nur so, wenn es eine Ausstellung gibt mit einem Video irgendwo, dann gehe ich kurz rein, gucke kurz, ob es mir gefällt und gehe ich wieder raus, anstatt dem Ganzen halt auch die Zeit und den Raum zu geben. Aber bei dieser Ausstellung ging es halt nur um Videokunst, deswegen haben wir uns natürlich mehr Zeit genommen, uns hingesetzt, zugehört. Die hatten auch ein ganz cooles Prinzip mit so Kopfhörern wie bei einer Silent Disco, wo man den Kanal wechseln konnte und dann konnte man halt auch den Ton vom Video hören, damit man nicht halt 1000 Videotöne sozusagen parallel hört. Das war ein ganz gutes Prinzip. Die haben nicht zu viele Videos gehabt, fand ich. Man konnte sich alles mal anschauen und halt entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Und es war ja auch von bis, ne? Also ich fand auch, die haben das Motto einfach richtig gut getroffen. Also wirklich Landschaften zu zeigen, Landschaften unterschiedlich darzustellen und auch vom Kleinen ins Große und die Menschen als ganz kleine Punkte oder ganz nah dran. Das war echt gut gemacht. Und ein Video, was mir besonders gut gefallen hat, das war ein duales Video, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da waren einfach zwei Videos an der Ecke, also es war eine Raumecke sozusagen, links war ein Video, rechts war ein Video. Man konnte beides parallel so gucken oder hin und her schauen. Und da ging es um eine Stadt in Illinois, Cairo oder so hieß die. Und was du ja auch schon meintest, es ist auch irgendwie dokumentarisch und das hat sich bei, das fand ich bei ganz vielen von den Videos, auch wenn sie ja fiktionalisiert waren oder was Fiktives gezeigt haben teilweise, war, fühlte sich doch mal irgendwie dokumentarisch an. Oder wenn es auch stark
Ja.
verfremdet war, war es trotzdem dokumentarisch irgendwie.
Ja.
Das fand ich wirklich spannend. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es sehr empfehlen. Noch bis Ende November könnt ihr das in der, genau, in der
In
Kulturgalerie,
der
in der
Stadtgalerie.
Stadtgalerie sehen.
Ja.
Genau.
Aber in der Kunsthalle waren wir auch, aber das ist wieder was ganz anderes gewesen. Nämlich Amazons of Pop, Ausrufezeichen. Künstlerinnen, Superheldinnen und Ikonen von 1961 bis 1973. Das sind eigentlich alles hauptsächlich Gemälde gewesen von Frauen. In eben dieser, in diesem Zeitraum, die dort aktiv waren. Eine der bekanntesten ist Niki de Somphale, bei der wir dann feststellen konnten, dass sie sehr viel mehr gemacht hat als die Nana-Figuren, die ja bekannt sind. Es ist, wie der Titel vielleicht auch ein bisschen verrät, vieles Pop-Art. Sehr bunt, sehr lebendig. Aber auch sehr vielfältig von den Inhalten, also zum Teil Emanzipation, dann aber auf der anderen Seite Krieg, was halt eben in den 60ern und frühen 70ern gerade so en vogue war.
Genau, es war wirklich, also es war toll unterteilt. Das ist uns beiden aufgefallen, dass die halt viel mit Farbe gearbeitet haben, um die Abschnitte zu unterteilen. Also mir ist es im Nachhinein aufgefallen, muss ich ganz klar zugeben. Aber es war, die haben wirklich versucht, verschiedene Aspekte zu adressieren und es ist auch eine große Ausstellung. Ich kenne das halt aus der Kunsthalle nur, dass es meistens über zwei Ebenen geht. Aber diesmal war auch noch eine dritte Ebene. Also sie
Ja.
haben wirklich viel Platz auch dem Thema gegeben. Das fand ich auch ganz gut und wirklich viel versucht abzubilden. Aber was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieses, dass der weibliche Körper natürlich in der Zeit auch stark objektifiziert wurde und dass die Künstlerinnen das halt versucht haben, wieder zu reclaimen sozusagen, also den Körper wieder auf ihre Art und Weise darzustellen. Natürlich auch in Bezug auf das, wie er von den Männern dargestellt wurde, aber auch dieses Duale zwischen dem Heimchen am Herde sozusagen, diesem Sinnbild für die perfekte Frau, aber gleichzeitig auch das begehrenswerte Objekt. Also das war wirklich, also sie haben versucht, sehr, sehr viel abzudecken in der
Ja,
Ausstellung.
ich fand es teilweise fast ein bisschen zu viel, weil es immer noch, es ging quasi immer weiter und immer weiter und irgendwann dachte ich schon so, ja, okay, ich hab's jetzt verstanden. Vielleicht aber auch, weil ich das halt nicht so in dem Ausmaße kenne, solche großen Ausstellungen in der Kunsthalle. Aber hat mir eigentlich gut gefallen. Und was für mich auch irgendwie noch lustig war, ist eine Künstlerin zu entdecken, die bei mir im Ort wohnt, angeblich. Da muss ich mal noch herausfinden, wo genau, ob ich die ausfindig machen kann. Also nicht, dass ich irgendwas von ihr wollte, aber einfach
Nur das
aus
Interesse.
Neugierde. Ja. ich weiß gar nicht mehr, Ulrike Ottinger, glaube ich. Na?
Ja, und die auch so einen großen Wirkungskreis irgendwie hatte und dann halt in so einem kleinen Ort irgendwo in Baden-Württemberg wohnt. Das ist halt schon
Ja.
irgendwie ganz lustig.
Ja, und eigentlich nur einen Ort weiter, wo sie vorher, wo sie aufgewachsen ist.
Ja, also wir lernen immer wieder dazu, wie man
Ja.
merkt.
Aber das ist ja auch das Spannende an so Ausstellungen, wo mehrere KünstlerInnen beteiligt sind.
Genau, und dass man halt so viele verschiedene Aspekte dazu, also über diese Aspekte was lernt. Und ich finde, also wir haben uns auch so ein bisschen Zeit genommen, dann zwischendrin, wir haben halt beides an einem Tag uns angeschaut, nochmal ein bisschen, wir sind ein bisschen spaziert, ein bisschen gebummelt, haben ein bisschen am wunderschönen Holstenfleet hier gesessen. Und das war auch ganz gut, glaube ich, weil es doch relativ unterschiedliche Ausstellungen waren. Die eine natürlich sehr, sehr modern, das waren zeitgenössische Künstler und auf der anderen Seite dann diese Künstlerinnen aus den 60ern und 70ern.
Ja, was ja auch schon zeitgenössisch ist. Aber eine
Natürlich,
andere
aber eine
Zeit.
andere Epoche halt schon, die man, die wir nicht miterlebt haben.
Na, die wir aber auch noch nächstes Jahr wahrscheinlich näher betrachten werden.
Genau, kleiner Vorschau auf die Folgen, die dann noch kommen werden. Aber falls ihr auch Lust habt, noch euch einmal sonst auf Pop anzuschauen, die Ausstellung läuft noch tatsächlich bis 6. März nächsten Jahres. Also ihr habt noch massig Zeit, die haben gerade das aufgemacht.
Genau, und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema übergehen, ein Highlight war natürlich auch das Muschelessen.
Oh ja, das wollte ich auch gerade erwähnen.
Das haben wir uns danach noch gegönnt an der Kiellinie. Da gibt es momentan Muscheln und die waren sehr lecker und es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, sich einen Haufen Meerestierchen in den Mund zu schaufeln.
Genau, und falls ihr da auch noch Lust drauf habt, das soll noch den ganzen Oktober tatsächlich an der Blücherbrücke sein. Da ist ein Stand der Muscheln, ja,
Ausschenkt.
exklusiv ausschenkt, genau. Es war super lecker und wir haben uns wirklich den Bauch vollgeschlagen. Es war ganz zauberhaft.
Genau, und jetzt müssen wir einen harten Cut machen
Ganz hart.
und auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen, das für Linda vor allem sehr bedeutend ist. Und sie schaut, glaube ich, schon seit wir mit dem Podcast angefangen haben, mit dem Hufen, dass wir endlich, endlich darüber sprechen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, alles rauszulassen, was du zu True Crime zu sagen hast.
Ganz genau. Wir wollen natürlich auch nicht unendlich überziehen. Also ich werde mich zurückhalten und ich will auch nicht 90% jetzt hier reden. Das ist auch natürlich
Ich bin
wieder
ja
so, ne?
jetzt, das ist ja der Vorteil daran, dass wir in einem Raum sind. Ich kann dir dann einfach den Mund zuhalten, wenn
Ganz
es zu viel
genau.
wird.
Das merkt man dann gar nicht bei der Aufnahme oder so. Genau, aber also du hast ja schon gesagt, dass das mein Highlight-Thema ist. Aber deswegen will ich natürlich von dir zuerst mal wissen, weil du da noch nicht so viele Berührungspunkte mit hast, mutmaßlich, was du mit diesem Thema denn assoziierst. Woran denkst du, wenn du an True Crime
Wenn
denkst?
jemand sagt True Crime, dann ist die erste Assoziation Linda. Du bist tatsächlich die einzige Person in meinem Umfeld, die jemals davon geredet hat. Und ohne dich wäre das völlig an mir vorbeigegangen.
Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich wüsste jetzt auch niemanden, der außer mir sich dafür interessiert, den ich
Oh.
kenne. Nein, das ist gar nicht schlimm, weil es gibt ja eine sehr große Online-Community und wenn man ja so viele Podcasts und Dokus wie ich konsumiert, dann fühlt man sich dort schon sehr aufgehoben. Also ich habe vielleicht ein, zwei Mal mit Freunden drüber geredet, aber da, obwohl mit einer von habe ich da mal ein bisschen mehr drüber geredet. Das ist halt wirklich so ein Thema, was in gewissen Kreisen, glaube ich, super populär ist. Und das merkt man ja auch an der Popularität von gewissen Podcasts oder Serien. Aber ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so angekommen, vielleicht. Obwohl, es gibt auch den Zeitverbrechen-Podcast, der ist auch sehr populär. Ja.
Ja, also ich kann damit eigentlich nicht groß was assoziieren, weil es halt wirklich, ich habe das Gefühl, das ist so eine Nische und man muss irgendwie durch andere Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Und dafür sind wir ja jetzt hier, um unsere ZuhörerInnen darauf aufmerksam zu machen.
Genau, falls das auch vielleicht was für euch ist. Und wenn ihr noch Tipps haben wollt außerhalb der Folge, dann schreibt uns gerne auf
Schreibt
Instagram.
Linda gerne.
Genau.
Aber ja, ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten, auch wenn ich zu meiner Schande gestehen muss, dass die Vorbereitung sehr wenig
Ich
war.
habe dir so viele Tipps gegeben. Ich
Ja,
wusste, dass du sie nicht alle schaffst, aber.
aber ja, aber ich habe, mir ging es vor allem darum, einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen und die Frage, die ich mir schon immer stelle, ist, Warum? Also, was macht für dich diesen Reiz aus? Warum konsumierst du so gerne True Crime, Podcasts, Serien, was auch immer, Bücher?
Ja, warum? Also zunächst mal ist ja die, wenn ich mal so den fiktiven Zuhörer, Zuhörerin sozusagen rausgreife, dann denkt man sich ja True Crime, Mord und Totschlag, viel Blut und viel
Ja.
Mord und viel Gräueltaten. Und das stimmt vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad. Aber was ich daran mag, ist, wenn es gut recherchierte Geschichten sind, wo man auch noch eine größere Ebene dran erkennt, also einen größeren Rahmen. Wenn man merkt, das ist jetzt eine kleine Geschichte im Ganzen vielleicht, aber das deutet auf was Größeres hin, vielleicht ein Problem oder ein Umstand oder eine Unterdrückung oder irgendwas, was halt darüber hinausgeht, über diese eine kleine Geschichte. Aber es gibt natürlich auch kleine Geschichten oder Mordfälle, Verbrechen, also Verbrechen in jeglicher Form, die einfach spannend sind, weil sie spektakulär sind oder weil sie nicht aufgeklärt sind oder weil sie ja, vielleicht jemand verurteilt wurde, aber der war es vielleicht gar nicht. Und ich finde, das ist halt einfach spannend. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie diese Geschichten erzählt werden, aus welchem Winkel. Und ja, also ich finde, das ist einfach, wenn da mit Liebe zum Detail gearbeitet wird und mit ja, guter Recherche. Also es ist eigentlich guter Journalismus. Wenn es gut gemacht ist, dann ist es halt sehr guter Journalismus. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut daran. Es dürfte jetzt nicht für mich so splattermäßig. Es gibt ja auch so ganz komische Sachen wie so wie Medical Detectives und so, solche Sachen. Da sind auch ganz viele Leute Fans von. Das ist halt gar nicht meins. Das muss schon irgendwie ein bisschen mehr Gehalt haben.
Vielleicht muss man auch noch ein bisschen sagen, was True Crime eigentlich ist und wie das aufgebaut ist. Weil mir war das auch nicht so richtig bewusst. Also ich kannte halt von dir nur diesen Begriff und wusste, es gibt Podcasts und so, aber es ist ja sehr vielfältig auch. Also die Art und Weise, wie man über Verbrechen reden kann, wie man das gestalten kann, auch eben als Serie. Da musste ich dann schnell feststellen, dass es nichts für mich ist, weil es sehr dokumentarisch ist und da brauche ich dann schon sehr viel Zeit, um mich drauf einzulassen. Und bei Podcasts habe ich sowieso Schwierigkeiten, mich drauf einzulassen. Aber einer von den Podcasts, die du mir ja genannt hast, ist My Favorite Murder. Das ist dann wieder was ganz anderes, finde ich irgendwie. Das ist halt so, wie wir jetzt auch über ein Thema reden, reden die halt über Verbrechen, über Mord.
Genau. Und das ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes Beispiel. Also die haben schon über 200 Folgen, glaube ich, im Feed. Und die, also Karen Kilgariff und Georgia Hardstark sind halt ja die zwei Hosts und die erzählen sich halt gegenseitig verschiedene Verbrechen. Am Anfang haben sie nur Mordfälle gemacht und auch sehr, sehr bekannte, die man halt schon so aus der, weiß nicht, so wie so Urban Legends, die man halt so kennt, ne? Und jetzt nehmen sie auch schon alle möglichen anderen Fälle, die halt vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Und ja, die recherchieren das, beziehungsweise am Anfang haben sie, glaube ich, einfach die Sachen von Wikipedia vorgelesen. Sie haben sie natürlich schon recherchiert, die Sachen, aber es war halt echt so, ja, es ist jetzt nicht so richtig, es ist halt so ein bisschen, ja, wie wenn ich dir das jetzt abends irgendwie auf dem Sofa erzählen würde, so ungefähr. So, ja, weißt du noch hier Fall XY und das ist dann da passiert und
Ja,
dies.
also schon so ein bisschen wie wir das machen, bloß mit anderen Themen halt.
Genau, so ein gefährliches Halbwissen. Genau. Oh Gott, ich habe viel zu laut gelacht gerade und es tut mir sehr leid. Genau, und genau, das ist das eine, wenn man halt, das ist halt sehr, sehr bekannt, diese Art von True Crime, wo halt Sachen einfach nacherzählt werden und so und die sind auch super erfolgreich damit und ich finde die auch super sympathisch. Also ich höre die total gerne. Ich höre die noch nicht so lange, muss ich sagen. Ich habe zuerst eher diese anderen journalistischen Sachen gehört, aber das ist halt die andere Seite der Medaille, wo man Leute hat, Journalisten, die halt Fälle recherchieren oder die Fälle begleiten, wo, sagen wir, der Täter noch nicht gefasst ist oder halt vielleicht der falsche Täter, keine Ahnung, wo es halt vielleicht noch irgendwo Unklarheiten gibt. Und diese Unklarheiten sollen eigentlich aufgedeckt werden oder irgendwie erörtert werden. Und ich finde es auch, ich finde, da finde ich es halt spannend, dieses, dass man sich nie so ganz sicher sein kann, ist das jetzt richtig so? Ist das jetzt der richtige Täter? War es nicht, weil man natürlich auch sympathisiert mit den Leuten teilweise. Und ich finde es halt spannender, wenn da so eine gewisse Prise Unklarheit ist, so. Und es ist natürlich am spektakulärsten, wenn es tatsächlich Podcasts zum Beispiel gibt, die Sachen aufklären. Es gab, oder die versuchen, Sachen wieder richtig zu stellen. Es gibt zum Beispiel einen Podcast, der heißt In the Dark. Und da in deren dritten Staffel, glaube ich, da haben sie es tatsächlich geschafft, darauf aufmerksam zu machen, dass der falsche Verdächtige ins Gefängnis gebracht wurde. Und sein Fall wurde irgendwie 8-mal vor Gericht gebracht, weil
Oh
der
Gott.
Staatsanwalt das halt nicht akzeptieren wollte, dass er tatsächlich unschuldig war. Aber es war halt auch wieder diese alte Geschichte. Es ist halt ein schwarzer Mann gewesen, der halt sowieso von der Gesellschaft schon benachteiligt wird. Und das ist halt spannend, ne? Und das gibt einem halt so ein Gefühl von Gerechtigkeit, ne? Dass man denkt so, oh, endlich passiert das Richtige da, ne? Und dass manche Leute diesem System, diesem Rechtssystem, halt so doll ausgeliefert sind. Also es gibt so ganz viele verschiedene Aspekte, ne? Dieses Spektakuläre, die Freude vielleicht auch an dem, weiß ich nicht, ja, an dem Verbrechen, ne? Also was ist ja auch was, wo es einen so ein bisschen schaudert irgendwie. Und dann auf der anderen Seite dieser Blick aufs Rechtssystem. So funktioniert das denn alles richtig?
Ja, und also viele Beispiele sind ja auch amerikanisch und da hat man
Ja.
ja eh oft das Gefühl, dass das Rechtssystem so wischiwaschi ist. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Also das ist halt wie, genau, es ist häufig auch das amerikanische Rechtssystem, aber vielleicht auch nicht unbedingt. Es gibt halt dieses, na, entweder du guckst dir das Verbrechen an vor der Verurteilung oder du guckst dir halt an, wie läuft die Verurteilung ab? Hast du jemanden, der sozusagen vor Gericht ist und wie läuft dieser Prozess denn ab? Also das sind so diese zwei Seiten, die man sich auch angucken
Ja.
kann in True Crime.
Ich find ja das Inhaltliche auch total interessant, aber irgendwie finde ich die Aufmachung, das holt mich irgendwie nicht ab, weil man sich auch wirklich darauf konzentrieren muss bei den meisten Beispielen. Das liegt mir einfach nicht so, gerade bei Podcasts oder so, das muss irgendwie berieseln und ich finde, das fordert dann schon eine gewisse Konzentration und ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht bereit dafür bin oder nicht das Richtige für mich dabei war, um mich so richtig zu catchen.
Das kann natürlich auch sein. Also, es gibt halt wirklich diese Podcasts, so wie In the Dark, wo du minutiös aufgedröselt kriegst, wie dieser Fall ist, das Beispiel, was du dir angehört hast, Serial, was ja eigentlich der bekannteste True Crime Podcast ist, den es gibt, der eigentlich so den Hype gestartet hat, würde ich mal sagen, also das so in den Mainstream gebracht hat. Da geht es wirklich darum, Sachen zu rekonstruieren. Wie ist diese Tat abgelaufen? Wer kann es gewesen sein? Und dann werden da, weiß nicht, irgendwie von Funkmastendaten ausgewertet aus den 90ern. Also wirklich Sachen, wo du, ne, minutiös da sitzen musst und gucken musst, ob du da jetzt neue Hinweise findest. Und das, klar, das kann langweilig sein, wenn einen das nicht so doll interessiert.
Ja, also ich weiß nicht genau, weil ich kann auch, also ich bin auch zu ungeduldig für Hörbücher und so. Also vielleicht ist das geht ja fast schon in die Richtung, dass einem jemand was erzählt. Und wenn das geschrieben ist, dann würde ich vielleicht eher davon gepackt werden, das weiß ich jetzt nicht.
Da gibt es natürlich auch Beispiele, die im Journalismus, also einfach lange Artikel, ne? Also eine Sache, die ich dir geschickt habe, die du wahrscheinlich auch nicht gelesen hast, ist über Anna Delvey. Das ist halt eine Betrügerin, die in New York Leute übers Ohr gehauen hat und die unglaublich viel Geld betrogen hat. Und das war halt einfach ein langer Artikel darüber. Und der war auch richtig gut. Also richtig, ne, aufgedröselt und mit den Leuten gesprochen. Was ist der Eindruck? Das ist halt auch dieses, was du im Podcast natürlich auch toll hast, dieses. Ne, du hörst diese ganzen O-Töne. Also ich mag Podcasts eigentlich auch lieber, die wirklich die Originalstimmen von den Leuten haben, also wirklich wie in einem Artikel, die dann ihren Senf dazugeben, als wenn Sachen nachgespielt werden. Da kriege ich richtig die Krise. Wenn das so von wegen so, ne, so Szenen nachgespielt werden von irgendwelchen Schauspielerinnen und Schauspielern. Oh nee, also das kann ich gar nicht ab.
Ja, weil, also ich finde ja auch Mörder vor allem interessant. Also so gerade Serienmörder oder so, da gibt es ja auch einige, die nie gefasst wurden, so Zodiac Killer oder sowas. Oder Jack the Ripper. Und da finde ich es ja auch spannend, dann irgendwie mir den Wikipedia-Artikel oder so durchzulesen und zu gucken, was sie gemacht haben. Und dann fällt einem ja auch in fiktionalen Kontexten immer wieder auf, ah, das ist doch eine Anspielung jetzt auf den und den tatsächlich existierenden Mörder oder Mörderin. Who knows? Vielleicht ist der Zodiac Killer ja eine Frau gewesen. Oder Jack the Ripper.
Wer weiß. Aber ich finde,
Wahrscheinlich nicht.
aber was du meinst, dass da immer wieder Anspielungen sind oder dass man da Sachen wiedererkennt. Du hast mir vor der Folge was über Criminal Minds erzählt, was ich ganz spannend fand. Dass die sich ja auch eigentlich immer auf
Ja,
richtige Fälle beziehen.
genau, also sowas gucke ich ja auch gerne, weil es hat halt eine andere Dramaturgie und es ist halt so gemacht, dass man in den Bann gezogen wird. Und Criminal Minds, ich weiß nicht, ob es wirklich komplett immer so ist, aber die meisten Folgen basieren auf wahren Fällen. Oder ja, basieren ist ja immer so ein vager Begriff, aber die Mörder gab es zu irgendeinem Zeitpunkt mal so oder so. Also es kann auch sein, dass sich mehrere Folgen an dem gleichen Mörderin orientieren. Und das ist dann schon irgendwie, da sieht man ja dann schon auch die Abgründe, aber dadurch, dass es halt fiktionalisiert ist, macht es vielleicht auch noch mal mehr Spaß zu gucken, weil man weiß, ah, das ist ja nicht echt, aber eigentlich ist es ja schon irgendwie echt.
Ja, und ich fand, das war auch schon teilweise sehr heftig. Also ich habe das auch geguckt, also ich weiß nicht, 16 oder so. Das war so die Phase, wo ich
Früher
das.
darfst du auch nicht.
Ja, ich war auf jeden Fall schon 16. Das ist schon teilweise ja sehr heftig gewesen. Und ich finde, das ist auch sowas, wo nicht jede True Crime-Serie, also es ist halt auch ein Unterschied, ob du es hörst oder ob du es siehst, ne? Zeigen sie dir krasse Tatortbilder und so. Das mag ich auch gar nicht. Das finde ich auch überflüssig, weil die können mir auch gerne beschreiben, worum es geht. Das ist auch schon schlimm genug, wenn man es hört. Und das finde ich bei My Favorite Murder auch manchmal also sehr, sehr gut, dass sie halt häufig das gar nicht machen. Also sagen, okay, da an der Stelle, das erzählen wir jetzt einfach nicht. Das ist nicht. Das bringt uns auch nichts. Das ist nur dieses Spektakel halt, dass etwas Schlimmes passiert ist und dieses Aufgeilen da dran. Und das finde ich auch ganz schlimm. Und ich finde, das ist auch kein guter Journalismus, wenn man das in der Zeitung hätte. Also das würde man ja auch nicht machen. Einfach irgendwie so ein Mordbild, obwohl, naja gut, manche Zeitungen machen das vielleicht
Ja,
schon.
gibt schon.
Aber ich finde, darum geht
Oder
es ja eigentlich.
YouTube, da findet man
Oh
ja
Gott.
mittlerweile auch Sachen. Aber ich finde das faszinierend, dass wir Menschen uns so an solchen Sachen, dass das für uns Unterhaltung ist eigentlich, obwohl das ja grausame
Genau.
Dinge sind eigentlich, gerade wenn es um Mord geht.
Auf jeden Fall. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, die man sich stellen kann. Warum fasziniert uns das so? Obwohl es ja das Leid anderer zeigt, ne? Und das ist natürlich, das kann man natürlich in Frage stellen, ob das gut ist. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die diese Geschichten erzählen, die verfolgen ja auch einen Zweck damit. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, oh Leute, ich will jetzt so viele Klicks wie möglich oder so, sondern es geht ja auch darum zu zeigen, war das Opfer vielleicht insgesamt benachteiligt in der Gesellschaft und ist es deswegen zum Opfer geworden? Oder ist es vielleicht ein Täter, der sozialisiert wurde auf eine bestimmte Art und Weise und deswegen ist das so passiert? Und was bei My Favorite Murder am Anfang noch so war, war halt, dass sie sich auch immer gesagt haben, ja, wie kann ich das verhindern, dass mir sowas passiert? Was natürlich aber auch wieder die Schuld auf die Opfer schiebt. Ne? Da sind sie auch von abgekommen, das finde ich auch gut, aber es ist halt dieses, ich glaube, dass wenn man sich auch die Frage stellt, warum Frauen das so fasziniert, es ist einfach auch diese, ja, dass man, aber irgendwie schon, dass man das Gefühl hat, sich darauf vorbereiten zu können, dass einem das nicht passiert. Ne? Also das war bei My Favorite Murder waren es am Anfang echt so ganz einfache Tipps, die man sich auch denken kann. Steig mit niemandem Fremden ins Auto zum Beispiel. Oder versuch anderen zu helfen, wenn sie so wirken, als würden sie in Not sein. Ne? Wenn du siehst, dass eine andere Frau sich im Restaurant sitzt und der Mann irgendwie, weiß ich auch nicht, sie komisch anmacht, versuche ihr zu helfen. Ne? Geh hin und sag, hey, ne, hier, ich kenne dich doch, bla bla bla. Ne, und das ist halt auch, auf der anderen Seite sind natürlich Männer viel häufiger Opfer von Gewaltverbrechen. Das heißt, die sind viel häufiger die Opfer, aber ja, da gibt es ja auch von bis, also Motive, Fälle. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit über Mord ja eigentlich, ne? Das ist ja ein Aspekt von True
Ja,
Crime.
das ist halt für mich, find ich den interessantesten Aspekt, weil ich mich halt gerade im fiktiven Bereich auch besser auskenne mit Mord. Und das für mich schon irgendwie so eine Faszination hat, weil ja immer irgendwie eine Geschichte dahinter steckt, hinter dem Menschen, der diesen Mord begeht. Es ist ja auch gerade in Serien, also fiktionalen Serien, immer ein Ziel, das Motiv herauszufinden. Also gerade auch im Tatort, wenn man irgendwie schon weiß, wer es war, aber man muss ja irgendwie trotzdem auch noch wissen, warum war er es oder warum war sie es. Und das ist ja, das macht ja den Reiz irgendwie auch aus für mich. Und ich habe ja auch meine allererste Hausarbeit im Studium über Serienmörder geschrieben und das fand ich, das sind halt, also es sind halt nicht so die klassischen Motive, die man so kennt, also so von wegen Eifersucht oder Geld oder sonst was, sondern es steckt halt meistens viel mehr dahinter und ja, meistens eine psychische Störung eigentlich, aber es ist so total faszinierend, was in diesen Menschen vorgeht, dass sie angetrieben werden, einen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise umzubringen, dann auch noch irgendwie ein gewisses Ritual haben oder irgendetwas tun, was sie eben wiedererkennen macht, also wie eben der Zodiac Killer mit seinen komischen kryptischen Puzzeln oder was auch immer das war. Mir ist das so fremd auch, weil natürlich ich wüsste jetzt niemanden in meinem Umfeld, der schon mal jemanden umgebracht hat.
Gut,
Ich
das ist
hoffe, es
gut.
ist so. Es würde mich auch sehr wundern, aber wer weiß. Ja, und dadurch, dass es eben auch so was Fremdes ist, was einem im Alltag nicht wirklich begegnet, könnte es auch noch zu dieser Faszination beitragen, weil wir interessieren uns natürlich immer für Dinge, die fremd sind auch, oder?
Ja, ich denke auch. Und das ist auch, das ist ein richtig guter Punkt. Und so habe ich das auch mal einer Freundin von mir versucht zu erklären, warum ich das so gut finde. Dass es halt wirklich so ganz was anderes ist als das, was ich in meinem Alltag erlebe. Also, dass man so das Gefühl hat, man wird in so eine andere Welt transportiert, die halt aber immer noch die richtige Welt, also die reale Welt ist. Und das ist nicht Fiktion. Und ich kann immer noch, und natürlich ist es für mich sehr komfortabel, auf meinem kuscheligen Sofa zu sitzen, in der kuscheligen Decke zu liegen, meinen Tee zu trinken und dann das zu gucken. Aber das ist halt echt, wenn du dir so schlimme Sachen anguckst, ist es auch für dich vielleicht auch einfacher zu merken, wie gut es dir natürlich selber geht. Klar ist das auch eine blöde Einstellung eigentlich zu sagen, ich muss sehen, wie schlecht es anderen geht, damit ich weiß, wie gut es mir geht. Eigentlich geht es darum nicht, sondern es geht eher darum, sich so aus seiner Komfortzone rauszuwagen, aber auch nicht so richtig. Ne? Und auch versuchen, das Gefühl zu haben, dass man Sachen unter Kontrolle hat, auch irgendwie. Also nicht nur dieser Aspekt, ich kann mich selber schützen, sondern auch dieser Aspekt, vielleicht kann ich mitermitteln, was
Ja,
tatsächlich passiert
das ist
ist, ne?
natürlich
Dies zu
auch
verfolgen.
so ein
Ja.
Reiz, dieses Rätselhafte, dass man irgendwie gerade bei ungeklärten Verbrechen, dass man da so, ja, aber das ist doch total offensichtlich, dass derjenige das war, oder so, dass man dann selber versucht, irgendwelche Sachen zu verknüpfen oder irgendwelche Indizien zu sehen, die wahrscheinlich am Ende auch nicht viel mehr sagen, weil wir uns damit auch nicht auskennen. Aber vielleicht machen wir irgendwann auch noch einen True Crime Podcast.
Genau, aber das ist halt, das ist natürlich auch ein gefährlicher Aspekt, weil natürlich ist True Crime ein riesiges Feld und es gibt Leute, die sich da wirklich ganz schön reinsteigern natürlich und es gibt Leute, die im Internet, die versuchen halt Fälle zu lösen und machen das halt auf eine relativ unprofessionelle Weise oder sehr, ja, invasiv, ne? Das ist halt schon, und da gibt's auch schon Serien drüber, über dieses Phänomen. Das ist halt. Ja, man muss halt gucken. Also ich finde wirklich diesen Aspekt, dass ich halt davor sitze und wenn mir eine Geschichte erzählt wird über, sagen wir jetzt mal, 8 Folgen, meistens sind es ja wirklich Miniserien, wenn es dann eine True Crime-Serie ist, wo ich von jeder Folge, nach jeder Folge denke, ja, er war's, ja, er war's nicht. Oder der war's, aber nee, der
Ja.
war's nicht. Und das ist halt das Spannende, dass ich meine Meinung ändern kann aufgrund der Beweislage und dass die Macher das so schaffen, das mit der Dramaturgie natürlich mich auch so zu beeinflussen und dass natürlich auch der Täter so charismatisch vielleicht ist, dass ich denke, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Also ein richtig gutes
Vielleicht.
Beispiel ist dafür The Staircase, der ist auch auf Netflix, den kann ich sehr empfehlen, die Serie.
Du meintest ja gerade, es geht nicht nur um Mord. Welche Verbrechen sind denn für dich besonders spannend?
Also Mord ist natürlich am spannendsten, das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin da tatsächlich auch anderen True Crime Sachen nicht abgeneigt. Es gibt natürlich auch Podcasts über Vermisste. Da gibt es auch ganz tolle deutsche Podcasts von den Öffentlich-Rechtlichen drüber. Das ist auch total spannend. Aber es ist natürlich auch unbefriedigend, weil du die Person nicht finden wirst in diesem Podcast. Aber das zu erörtern, warum das nicht, also warum man diese Person vielleicht nicht mehr findet, ist halt auch spannend. Es gibt natürlich auch Fälle. Zum Beispiel, wo Leute nur um ihr Geld gebracht werden. Also Betrugsfälle, die sind auch sehr, also da gibt es auch ziemlich viele von. Oder auch, ich habe tatsächlich ein Buch gelesen über Kunst und Verbrechen, was natürlich sehr gut zu unserem Podcast passt. Leider fand ich das Buch nicht ganz so gut, aber es ist halt, es ist diese Geschichte, diese spannende, so ein Heist sozusagen, so ein Raubfall zu haben, wo jemand auf sehr kluge Art und Weise etwas stiehlt, das ist natürlich auch was, was man in Filmen auch schon seit
Ja,
Jahrzehnten immer wieder hört.
das finde ich auch faszinierend, aber das ist natürlich auch ein Bereich, der mich so interessiert. Also Kunst, und teilweise auch, man kennt das ja immer, dass Kunstwerke die vielleicht nicht so aussehen, teilweise unglaublich viel wert sind und das dann aber auch Leute, die klauen, und dann frage ich mich immer, was wollen die damit machen? Gerade bei bekannten Kunstwerken, du kannst ja nicht eine Mona Lisa verkaufen. Was willst du dann? Also man kann natürlich
Wahrscheinlich
dann
an einen
das.
sehr privaten Sammler
Ja, oder du hast sie
verkaufen.
dann und oder das, was funktioniert, und das habe ich auch so schon gehört, dass das manche machen, die bestechen halt dann oder die fordern halt dann vom Museum Geld,
Ja.
um das Kunstwerk wiederzukriegen. Und für die Museen ist es tatsächlich erschwinglicher, diesen Räubern das Geld zu geben, als eben die Versicherung oder was auch immer, was dann gezahlt werden muss. Also ja, das ist auch ein interessanter Bereich, und da ist ja auch ein gutes fiktives Beispiel jetzt auf Netflix mit Lupin. Da kriegt man ja so ein bisschen Einblicke, wie man Kunstwerke klauen könnte. Nein, wir sind viel zu ehrliche Menschen, um das auch zu
Oh
tun,
Gott, du
oder?
bist auch viel zu nervös, glaube ich, für so.
Ich wüsste auch gar nicht, was für ein Werk ich klauen wollte. Also
Ich habe
ich.
schon Angst, in die Nähe von so einem Kunstwerk zu kommen, weil ich Angst habe, dass die
Ja.
Alarmanlage losgeht oder ich irgendwo gegenkomme und es dann irgendwie beschädigt wird aus
Ich
Versehen.
finde das auch immer ganz schlimm, wenn Leute viel zu nah ans
Oh
Kunstwerk, dann
Gott,
denke ich immer,
ja.
nicht. Vor allem bei Skulpturen oder so, oder wo dann, ja, irgendwie.
Oder wenn die Leute doch das
Dann,
Bedürfnis haben, die Sachen anzufassen, denke ich so, nein, wenn da jetzt noch
ja.
10 weitere Hände drüber fassen, dann haben wir da so einen riesen Fettfleck
Ja,
drauf.
oder wenn die dann mit der Nase schon am Kunstwerk, an dem Gemälde sind, dann, nein, geh weg da, geh weg, das muss doch mindestens 1 Meter Abstand halten. Das ist Kunst.
Ich finde, was bei Kunstverbrechen auch besonders spannend ist, oder was ich aus diesem Buch auch gelernt habe tatsächlich, was man aber auch gelernt hat, oder ich glaube, ich fange mal von vorne an. Also, es gibt ja diesen Fall von der vor ein paar Jahren waren in, vor ein paar Jahren in Dresden war, wo in das grüne Gewölbe eingebrochen wurde und wo sehr viel Schmuck entwendet wurde. Sehr kostbare Diamanten und Gold-Silberschmuck. Frag mich nicht, was die Details sind, aber das war ja ein Riesending, dass diese Sachen gestohlen wurden. Aber es war halt auch jedem ziemlich schnell klar, dass sie sie so nie wiederfinden werden, weil das natürlich nachher alles eingeschmolzen oder was auch immer zerlegt wurde. Also dass diese Vorstellung, dass halt dieser künstlerische Wert einfach nichts wert ist für die, sondern einfach nur der Materialwert. Und das ist natürlich dann einfach, wenn du es klaust. Also es ist nicht einfach, das zu klauen, aber das ist nicht wie die Mona Lisa, wo du es in einem Stück haben musst, damit es was wert ist, sondern die Klunker, die kann ich halt auch so weiter verschachern, wenn ich sie zerlegt habe. Und das ist natürlich irgendwie auch traurig, ne? Dass du das Gefühl hast, die sind natürlich in diesem Kontext viel wert, aber das Material ist halt auch viel wert, ne?
Aber die Mona Lisa wurde ja auch schon mal geklaut, wahrscheinlich schon mehrfach. Es war kürzlich bei Sagt die Wahrheit im SWR-Fernsehen ein Kandidat, der erzählt hat, dass er sich mit Kunstraub auseinandersetzt, und der hat davon erzählt, und ich meine, das war die Mona Lisa, die geklaut wurde, indem ein Mann im Blaumann einfach sich als was weiß ich was ausgegeben hat und gesagt hat, ich müsste die mal mitnehmen, die muss restauriert werden. Und keiner hat irgendwie gedacht, dass das Fake ist, und dann war die Mona Lisa eben weg. Ja, und dieser Kandidat da meinte auch, dass das teilweise sehr einfach sei, gerade wenn man eben als uniformierter Mensch irgendwo hingeht und selbstbewusst ist. Dann glauben die Leute das
Ich
einem
meine,
und
das ist auch
dann.
entweder hoher Personalwechsel oder es sind so viele Leute, die dort beschäftigt sind,
Ja.
dass du sie nicht zuordnen kannst. Und dann denkst du, ja, ich kenne dich ja nicht, aber du wirst ja schon arbeiten. Siehst ja so aus, als würdest du
Ja.
hier arbeiten. Und das war ja auch Lupins
Ja.
Strategie, ne? Deswegen.
Genau. Aber da muss man schon echt raffiniert sein und gute Nerven haben, um Kunst zu klauen.
Auf jeden Fall. Ich will von dem lustigen Thema Kunst drauf, will ich nochmal auf ein schlimmeres Thema zurückkommen. Wir haben ja gesprochen, Mord, Betrug, Kunstraub. Also ich habe tatsächlich noch keinen Podcast über Kunstraub gehört. Da muss ich mal recherchieren, ob ich da noch was finde. Aber ich wollte noch sagen, es gibt ja auch Fälle in den letzten Jahren, wo es um systematischen sexuellen Missbrauch ging. Zum Beispiel Jeffrey Epstein, das ist ja ein sehr bekanntes Beispiel, ja, Mädchen sozusagen wie Sklaven irgendwie schon gehalten hat und auf seiner privaten Insel dann irgendwelche berühmten Leute halt eingeladen hat, die das ganze Ding halt mitgemacht haben und der ja auch jahrelang gedeckt wurde. und dann nachher im Gefängnis gestorben ist. Das ist auch wieder so ein Thema, ne? Wenn sowas passiert, da fragen sich natürlich auch Verschwörungsmythen nachher drum oder halt Vermutungen, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schlimmes Thema, aber ich habe darüber auch zwei sehr, sehr gute Podcasts gehört, die das wirklich gut auseinandergenommen haben, die das nicht plakativ und grausam beschrieben haben, aber die halt gezeigt haben, was die Strukturen sind, die das ermöglicht haben. Und da muss man natürlich, das ist natürlich schwierig zu hören und das ist auch für Leute mit schwachen Nerven vielleicht nichts und das ist auch nichts, was so richtig Spaß macht zu hören, aber du denkst, durch Sachen wie die wird halt eine Geschichte geschrieben, ne? Die, auf der einen Seite, die ganz, also jahrelang war die Geschichte halt, Jeffrey Epstein ist ja ein Geschäftsmann und der hat halt reiche Freunde und so. Und die Geschichte, die man jetzt über ihn erzählt, ist halt eine ganz andere. Aber das funktioniert halt nur über solche Berichterstattungen. Und so eine Podcast-Serie ist halt eine gute Methode, so ein Artikel, der vielleicht auch darüber erschienen ist, das nochmal ausführlicher zu machen und eindrücklicher und die Stimmen der Opfer ja auch hören. Ne? Und das ist ja bei solchen Fällen, wo die nicht umgebracht wurden, natürlich auch möglich, dass die selber ihre Geschichte erzählen können.
Ja, wobei das wahrscheinlich dann auch nochmal schwieriger ist, da zuzuhören, weil das ja wahrscheinlich auch sehr traumatisierte Menschen sind.
Ja, und deswegen ist es natürlich auch immer wichtig zu, also ich finde es auch wichtig, dann zu wissen, okay, worum geht es hier? Es gibt ja häufig auch Triggerwarnungen, wenn du selber betroffen bist von irgendwas. Und das finde ich auch wichtig, weil natürlich muss man sich nicht alles zumuten. Und es gibt auch Sachen, die gucke ich mir nicht an. Also wo ich mir auch denke, dass, also nicht, weil ich traumatisiert bin auf irgendeine Weise, sondern weil ich mir einfach denke, das gibt mir jetzt keinen Mehrwert. Da weiß ich, das wird mir nicht, nicht gut tun, wenn ich mir das anschaue oder anhöre.
Ich finde das auch irgendwie krass, dass so, na, eigentlich ist es nicht krass, aber sowas finde ich viel beklemmender als irgendwie Mord. Und Mord ist ja eigentlich schon irgendwie das Krasseste, was man einem Menschen antun kann.
Ja, es ist halt, weil du mit dem Trauma danach erlebst. Ich glaube, das ist es vielleicht, dass man das Gefühl hat, das ist schwierig nach, also schwierig nachzufühlen irgendwie. Das ist halt schwierig. Aber wenn man erzählt diese schlimmen Geschichten oder es werden einem diese schlimmen Geschichten erzählt, aber ich glaube, das hat schon Mehrwert, wenn es gut gemacht ist. Also wirklich, dass man diese Gesellschaftskritik hat, dass man merkt, das sind die Strukturen in unserer Gesellschaft und deswegen konnte das jetzt passieren. Und
ja, und es gibt vielleicht auch anderen Opfern Mut, irgendwie das auszusprechen und sich zu melden und zu sagen, hey, also ich wurde auch irgendwie sexuell missbraucht und dann...
Genau, dass das Stigma halt weggeht und dass du dich traust, deine Geschichte auch zu erzählen und ja... Finde ich auch total wichtig.
Sind wir bei so einem total ernsten Punkt angekommen?
Ich musste das einfach jetzt nochmal ansprechen. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Und ich finde, aber auf der anderen Seite muss man auch immer sehen, dass das auch ein Unterhaltungsgenre ist, natürlich. Und wie gesagt, man muss sich immer die Frage stellen: Ist das jetzt, gucke ich mir das jetzt an, weil ich ein Voyeur bin oder eine Voyeurin, die halt sich daran ergötzt irgendwie? Oder ziehe ich da was draus? Oder. Und das ist ein schmaler Grat. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Schrott, an dem ich zum Glück gut herumschiffe. Aber ich höre auch einen anderen sehr guten Podcast, der heißt Crime Writers On. Ich glaube, den habe ich schon mehrmals erwähnt, weil ich den so sehr liebe. Und da ist halt ein Panel von 4 Krimi-Autoren und True-Crime-Autoren und Autorinnen, die über die aktuellen Erscheinungen sozusagen erzählen. Über Podcasts, auch über Serien, teilweise auch über fiktionale Sachen. Und das hilft mir schon zu sortieren, was ist das Gute, was ist das Schlechte, was ist gut erzählt. Aber es gibt ja auch spannende Geschichten, die einfach scheiße erzählt sind. Also das gibt es ja auch häufig genug.
Wenn du jetzt selber einen True Crime Podcast machen würdest, wo würdest du gerne den Schwerpunkt setzen und wie würdest du es aufziehen?
Also am spannendsten finde ich natürlich Mordfälle auch. Deswegen wären es wahrscheinlich Mordfälle, über die ich gerne reden würde. Und wie würde ich es aufziehen? Ich glaube, für große Recherche und investigativen Journalismus bin ich nicht gut genug. Also ich würde jetzt nicht versuchen, was zu recherchieren, obwohl es wäre wahrscheinlich sehr lustig, was sehr Lokales zu nehmen. Zu sagen, in meinem Ort wurde jemand umgebracht und das investigativ, also das arbeite ich auf. Das wäre, glaube ich, super spannend. Das wäre
mal rausfinden, ob hier schon mal jemand umgebracht wurde. Ja, das oder bestimmt. Irgendwelche anderen Verbrechen. Also Einbruch, ja bestimmt, aber das ist nicht so spannend.
Das ist nicht so spannend, nee. Aber ja, das fände ich nochmal, das gibt mir jetzt zu denken.
Könnte ich auch mal bei mir, ob bei mir um die Ecke im Bodensee schon mal eine Leiche lag.
Das ist auch spannend, kurze Detour. Bei My Favorite Murder haben sie ja auch immer so Mini-Folgen, die dazwischen, zwischen den normalen Folgen sind. Und da reden sie halt über Hometown-Murders. Also da schicken Leute die Mordfälle rein oder die Fälle rein, die halt in ihren Heimatorten passiert sind. Also das ist auch sehr unterhaltsam. Aber was mich auf jeden Fall reizen würde, einfach weil ich dieses Format natürlich gerne mag, mit dir zusammen hinzusitzen und zu sprechen, wäre es natürlich was, wenn wir uns gegenseitig was erzählen würden, so wie wir das immer gerne machen.
Ja, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal einen Spin-off, der Mordbeutel.
Oh Gott, das klingt irgendwie komisch.
Ja, da müssen wir nochmal drüber, was könnte man es dann nennen?
Der Verbrechensbeutel. Wir müssen da nochmal ein bisschen drauf rumdenken.
Crime-Beutel.
Was würdest du denn für ein Format machen? Oder worüber würdest du denn gerne podcasten? Oder vielleicht auch Serie? Oder würdest du einen ganz anderen Approach nehmen und ganz anders
das aussehen? Nee, ich finde das auch, also ich wäre da ganz bei dir. Ich weiß, ich habe schon auch irgendwie das Bedürfnis, jetzt nochmal mehr über Kunstraub zu recherchieren. Das wäre natürlich auch ein Thema, aber Mordfälle sind einfach viel spannender und gerade wenn man das dann so lokal macht, das ist auch eigentlich ganz cool, dass man da so ein bisschen in Deutschland bleibt und in vielleicht auch kleineren Orten guckt, die wir kennen und dann plötzlich irgendwelche Dinge herausfinden, die uns gar nicht so bewusst waren. Können wir im nächsten Leben einen neuen Podcast starten oder wenn wir dann mal zufälligerweise beide arbeitslos sind und plötzlich Podcasterinnen professionell werden wollen.
Genau, wenn endlich der Moment gekommen ist, wo wir uns selbstständig machen können.
Dann haben wir plötzlich 20 Podcasts.
Wir müssen die Zeit ja irgendwie füllen.
Ja, also dann machen wir weiter den Kulturbeutel, dann gibt es noch unseren True Crime Podcast, dann machen wir noch irgendwas anderes.
Ich habe auch noch mal einen Gedanken, man muss sich halt auch fragen, dieses Moralische, dann will ich mir Mordfälle anschauen oder so. Ich meine, Krimi ist ja nichts anderes. Und das ist doch, klar geht es da nicht um reale Personen, aber es ist meistens basiert auf realen Fällen.
Ja, also irgendwo gibt es ja in jedem Krimi Parallelen zu Fällen, die es gab. Also die Inspiration muss ja irgendwo herkommen.
Ja. Ja, das wollte ich nur noch mal aus.
Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt das als Schlusswort festhalten können, die Welt ist schlecht.
Aber man kann sie vielleicht mit ein bisschen Aufarbeitung vielleicht versuchen, ein bisschen besser zu machen.
Ja.
Ja.
Ob wir es dann auch mal versuchen werden, das ist noch offen.
Wir recherchieren jetzt erstmal ein bisschen. Wir sind jetzt gleich erstmal auf Wikipedia, würde ich sagen.
Genau, wir sitzen gleich schweigend in unsere Kuscheldecken eingehüllt auf dem Sofa nebeneinander und tun so, als würden wir uns nicht mögen.
Genau, ich will noch einen Tipp am Ende abgeben. Weil du hast ja ein neues Spiel. Ja. Ich glaube, das können wir nochmal bewerben hier an dieser Stelle.
Das ganz passt gut. Auch, ja. Genau.
Wie heißt es denn nun?
Mikro, Makro, oder?
Ja.
Warum nicht Makro, Mikro? Mikro, Makro, das war das Spiel oder ist immer noch das Spiel des Jahres 2021. Ich musste gerade gucken, welches Jahr wir haben. Ja. Aber, 21. Das ist auch... es geht um Crime City. Es ist ein riesengroßes Wimmelbild und dazu gibt es verschiedene Fälle, die man quasi lösen muss.
Man braucht wirklich entweder einen sehr großen Tisch oder man muss es auf dem Fußboden
spielen. Und gutes Licht, das steht mehrfach in der Anleitung.
Man hat auch eine kleine Lupe.
Genau. Und dann lauter kleine, es ist alles schwarz-weiß mit lauter kleinen gezeichneten Männchen und Leichen und Mord und Totschlag und das ist auf jeden Fall mal was ich auf dieser, also ich kenne solche Spiele sonst nicht und ich fand das sehr gerechtfertigt, glaube ich, dass dieses Spiel gewonnen hat dieses Jahr.
Ist auf jeden Fall innovativ, das kann man festhalten.
Aha, und es gibt auch schon inzwischen mindestens einen zweiten Teil, weil also in der Ausgabe sind jetzt, glaube ich, 20 Fälle drin, also die alle auf diesem einen riesengroßen Bild stattfinden.
Wir haben schon 4 oder 5 jetzt gespielt, glaube ich.
Ich glaube sogar schon mehr. Habe ich jetzt auch gerade, jetzt im Moment habe ich gerade wieder Lust, nochmal einen vielleicht und dann noch was anderes spielen.
Also ihr hört, wir haben noch viel vor. Der Abend ist nicht mehr so lang, also wir müssen uns ranhalten. Und
deswegen, genau deswegen hören wir jetzt auf.
Deswegen ist die Folge jetzt vorbei. Nein. Also, die Folge ist jetzt vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich weiß nicht mehr, wann das... Doch, ich weiß, was das nächste Thema ist. Und ich habe schon wieder vergessen.
Ist auch egal, ihr werdet das dann schon merken.
Genau. Es ist ein schönes Thema bestimmt.
Bestimmt. Ist das ein lustiges Thema?
Ja, es ist ein lustiges Thema.
Ja, es ist so, es ist ein starker Kontrast zu dem, was wir heute hatten.
Auf jeden Fall. Aber bis dahin geht ihr schön alle in die Kunsthalle und in die Stadtgalerie in Kiel. Esst noch ein paar Muscheln, wenn ihr darauf Lust habt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.